Wir kommen jetzt zur Predigt, dem zweitwichtigsten Teil des Gottesdienstes. Nein, im Ernst, ich glaube persönlich, wir sollten da keine Wichtigkeitsreihung machen. Jeder hat seine eigene Prioritätenliste oder seine. Ich denke, das Wichtigste ist, dass Gott unser Herz berührt an so einem Gottesdienst. Und oft genug stillt das Abendmahl oder die Predigt nicht mein Bedürfnis, aber der Gesang zum Beispiel. Im Gesang berührt Gott mein Herz und dann ist das Ziel vom Gottesdienst oft schon erreicht. Wir feiern heute den zweiten Advent und die Predigtreihe sieht heute vor das Thema Hoffnung, die nicht enttäuscht wird. Hoffnung, die nicht enttäuscht wird. Worauf hoffst du? Überleg mal, mach mal die Augen vielleicht kurz zu. Worauf hoffst du? Heute? Die Woche? Für den Rest des Jahres? Fürs nächste Jahr machst du dir vielleicht schon Hoffnung? Für die nächsten 5 Jahre? Worauf hoffst du? Wir hoffen auf vieles. Die einen haben jetzt bestimmt dran gedacht, hoffentlich bekomme ich kein Corona oder hoffentlich sind die Einschränkungen durch Corona jetzt in dem Winter, in dem wir mittendrin sind, nicht mehr so krass wie in der Vergangenheit. Die anderen hoffen, dass der Krieg in der Ukraine vorbeigeht, besonders unsere ukrainischen Geschwister natürlich. Wieder andere hoffen, dass sie einen Termin beim Arzt bekommen. Das ist schwierig heutzutage. Andere hoffen, einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen. Einen kurzfristigen Termin, nahezu ausgeschlossen. Wieder andere hoffen auf Geldsegen, auf Beförderung, wo die Meinung sind, die verdient zu haben, schon längst verdient zu haben, auf eine Beziehung, die sie glücklich macht, auf die Heilung einer kaputten Beziehung. Wieder andere hoffen auf Kinder, Gesundheit, ein neues Auto. Auf was auch immer du hoffst, wir Menschen sind hoffnungsvolle Wesen. Als Kinder hoffen wir auf gute Noten, im Sportunterricht nicht als Letztes gewählt zu werden. Ich kann mich noch daran erinnern, an dieses Gefühl, dass ich das nie wollte. Oder auf Klassenfahrten mit den richtig coolen Leuten im Zimmer zu sein. Danach hoffen wir auf eine gute Ausbildung, die uns einen guten Start ins Berufsleben gibt. Auf eine Wohnung heutzutage. Danach auf einen Partner, auf einen Ehepartner. Auf einen Job mit angemessener Bezahlung, auf Familie, auf Eigenheim, vielleicht auf ein eigenes Haus, auf Kinder. Später hofft man, dass die Kinder wieder ausziehen. Ab 60 hofft man vielleicht, dass man bis zur Rente bei seinem Arbeitgeber bleiben kann. Dann kommt die Rente, dann hofft man, dass man gesund bleibt bis zum Tod. Wir hoffen Verschiedenes zu verschiedenen Zeiten, aber wir hoffen immer. Die Menschheit geht durch verschiedene Krisen, viele Krisen. Menschen gehen durch viele Krisen. Wir hoffen immer. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ist ein relativ junges Sprichwort aus dem 20. Jahrhundert, habe ich gelesen. Der römische Philosoph Cicero, der kurz vor Jesus lebte, sagte aber schon, solange ich atme, hoffe ich. Solange ich atme, hoffe ich. Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt aber auch, die Hoffnung stirbt. Die Hoffnung kann sterben. Hoffnung kann enttäuscht werden, kann zurückgehen. Vielleicht haben manche schon die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine aufgegeben. Vielleicht haben manche schon die Hoffnung auf geheilte Beziehungen aufgegeben und sich daran gewöhnt, an kaputte Beziehungen. Ehepaare, die einen Kinderwunsch haben, haben sich vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben, ein Kind zu bekommen. In solchen Phasen können wir uns ungerecht behandelt fühlen, uns auf die Suche nach einem Schuldigen machen, auf jemanden, der unsere Hoffnung ermordet hat. Außerdem können wir auch bekommen, was wir wünschen und dann herausfinden, dass es doch nicht das ist, was wir uns erhofft haben. Beispiel Stars in Sport, Film, Internet. Bei vielen hat sich die Hoffnung erfüllt, verdienen viel Geld, haben einen hohen Bekanntheitsgrad. Aber vielleicht haben sie doch nicht den erhofften Frieden, die erhoffte Erfüllung, die Freude bekommen, gefunden. Oft genug lesen wir dann von Beziehungskrisen, Missbrauchsskandalen, Depressionen. Man bleibt am Ende immer noch man selbst. Manche werden sogar unausstehlicher, gemeiner, noch unzufriedener, wenn erfüllte Hoffnungen nicht zu dem Erhofften führen. Es gilt auch für uns. Unsere Pläne und Hoffnungen werden uns enttäuschen, wenn sie in Erfüllung gehen. Wir Menschen sind schwer zufriedenzustellen. Was sind meine Hoffnungen? Kurzfristig hoffe ich immer, dass meine To-Do-Liste leer wird, dass ich nichts mehr zu tun habe und mich zurücklehnen kann und an was Schönes denken kann. Wenn ich diese beiden Dinge auf der Liste erledigt habe, dann geht's mir gut. Dann bin ich glücklich. Das ist tief drin in mir. In der Realität erfüllt sich das nie. Entweder es geht irgendwas schief, oder es kommen neue, unerwartete Aufgaben hinzu. Ein anderes großes Bedürfnis von mir, eine Hoffnung, ein Traum, sind harmonische, konfliktfreie, dauerhafte, liebevolle Beziehungen zu allen meinen Mitmenschen. Das stellt sich nur punktuell ein, kurzfristig. Immer wieder gibt es unerwartete Konflikte. Oliver hat das letzte Woche schon schön dargestellt mit diesem Auf und Ab in den Beziehungen. Auch ich hatte die Hoffnung, dass Deutschland Weltmeister wird. Hat sich auch nicht erfüllt. Aber das macht uns Menschen aus, wie gesagt, diese Hoffnung. Es gibt da einen dänischen christlichen Philosoph aus dem 19. Jahrhundert mit Namen Sören Kierkegaard, der hat geschrieben, wenn kein ewiges Bewusstsein im Menschen wäre, was wäre das Leben als Verzweiflung? In anderen Worten, wenn wir nur aus Instinkten und Trieben bestehen würden, könnte das Leben leichter, aber auch hoffnungsloser sein. Es wäre nur das Suchen nach Erleben, Überleben, Vergnügen. Ich bin überzeugt, in uns Menschen ist mehr angelegt als das. In uns ist ein Bewusstsein der Ewigkeit. Wir spüren das, bewusst oder unbewusst. Deshalb können die weltlichen Dinge, Kapitalismus, Sozialismus, Arbeit, Geld, Macht, Erfolg, Vergnügen, die Sehnsucht in unserer Seele nie stillen. In uns Menschen ist eine ewige Hoffnung angelegt. Hoffnung in jemanden zu haben, ist tiefer als Hoffnung auf ein Ereignis. Hoffnung ist der Anker unserer Seele. Hoffnung ist unsere Zuflucht. Hoffnung schützt die Seele und hält dich im Sturm. Hoffnung lässt sich nach vorne schauen, wenn du verlierst, worauf du eigentlich gehofft hast. Wie gesagt, Hoffnung ist angreifbar. Es gibt Rückschläge, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Was mache ich dann? Was ist meine tiefste Hoffnung? Also die Hoffnung, die tiefer liegt als das, worauf ich gehofft habe und was enttäuscht wurde. Wenn ich nicht bekomme, worauf ich wirklich gehofft habe, und wenn mir bewusst wird, dass ich nie bekommen werde, worauf ich hoffe, oder wenn ich bekomme, worauf ich gehofft habe, und ich merke, das stillt meine Bedürfnisse nicht, worin liegt dann meine Hoffnung? Das ist die Frage, um die es geht. Wir gucken jetzt mal in die Bibel. Paulus und andere biblische Autoren haben weder in großartigen Umständen gelebt, noch versprechen sie diese. Viele von Paulus' Briefen kommen aus dem Gefängnis und richten sich auch nicht unbedingt an reiche oder geistliche Gemeinden. Aber die Autoren berichten viel darüber, worin die Hoffnung der Menschen liegt oder liegen sollte. Schlag mal wieder auf, wenn ihr wollt, zum 1. Korinther Kapitel 15. Dort spricht Paulus über die Hoffnung. 1. Korinther 15, Vers 1. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr so festhaltet, wie ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Paulus sagt hier, es ist das Evangelium, die gute Nachricht, auf die wir hoffen können. Auf dieser Nachricht können wir feststehen. Die gute Nachricht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist, damit wir frei von Sünde Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben können. In meiner Predigt heute nenne ich zwei gute Gründe, warum auch ihr, liebe Gäste, eure Hoffnung auf das Evangelium als Grundlage eures Lebens setzen könnt. Der erste Grund, die gute Nachricht ist historisch. Es ist wirklich passiert. Wir erzählen hier keine Geschichte. In der Bibel ist keine Geschichte erzählt. Jesus hat gelebt, war gleichzeitig Mensch und Gott. Er lehrte, wie noch niemand vor ihm gelehrt hat. Die Menschen konnten ihn nicht vergessen, sie konnten ihm nicht widerstehen. Oft haben sie ihn auch nicht verstanden. Er hat nie ein Buch geschrieben. Aber unzählige Bücher wurden über ihn geschrieben. Er starb am Kreuz wie ein Versager, wie ein Verbrecher. Er musste das nicht tun, aber er entschied sich dafür. Sein Tod bedeutete für ihn Erlösung, für seine Bewegung zu der Zeit das Ende. Bis die eine Sache passierte, die Auferstehung. Diese ließ auch seine Bewegung wieder auferstehen. Das Kreuz war seit Jesu Tod Symbol für Erniedrigung, Exekutieren und Versagen. Seit seiner Auferstehung ist es das größte Symbol für die Welt und ziert heute zahllose Gräber und Straßen. Paulus schrieb weiter ab Vers 4. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Nun, man nimmt an, Paulus hat diese Worte ungefähr 20 Jahre nach Jesu Tod und Kreuzigung geschrieben. Also innerhalb einer Generation. Und er nennt Namen, die das bezeugen würden, wenn man sie fragen würde. Ein paar waren gestorben, aber die meisten lebten noch. Also den Punkt, den Paulus macht, okay, wenn du mir nicht glaubst, lieber Leser, dann frag doch den und den oder den. Die haben es auch gesehen. Frag sie. Er ist sich sicher, dass sie alle bezeugen können und werden. Aber sollte nicht so ein einflussreicher Mann wie Jesus auch außerhalb der Bibel erwähnt sein? Ja, sollte er. Wir lesen über Jesus, seinen Einfluss, seine Bewegung, seinen Tod bei Flavius Josephus, einem jüdischen Geschichtsschreiber, 37 bis 100 nach Christus, bei Plinius, Statthalter von Bithynien, ca. 110 nach Christus, oder bei Tacitus, einem römischen Schriftsteller, 115 nach Christus. Ja, manches in der Bibel ist metaphorisch oder symbolisch zu verstehen. Die Auferstehung nicht. Sie ist nicht poetisch, sie ist historisch. Sie ist passiert. Sie ist Grund, warum es heute eine weltweite christliche Bewegung gibt, trotzdem der Messias gekreuzigt wurde. Die Auferstehung bedeutet, dass du deine ultimative Hoffnung, also die tiefste Hoffnung in Gott finden kannst. Wir lesen weiter ab Vers 3, nochmal ab Vers 3, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Warum sagt Paulus hier immer in Übereinstimmung oder nach der Schrift? Nun, er deutet damit an, dass Kreuzigung und Auferstehung Teil einer größeren Geschichte sind. Im Alten Testament, was schriftlich vorlag, auch damals schon, wurde Gott von den Juden als fürsorglicher, handelnder Gott verstanden, der oft am dritten Tage errettet oder geheilt hat. Beispiele: Abraham sollte seinen Sohn Isaak töten. Am dritten Tag zeigt Gott Abraham ein Lamm, dass sein Gott, sein Sohn auslöste, 1900 ungefähr vor Christus. Josef ging nach Ägypten, seine Brüder folgten ihn, kamen ins Gefängnis, am dritten Tage wurden sie freigelassen, 1700 vor Christus. Israel will zurück ins gelobte Land, die israelitischen Spione verstecken sich bei der Hure Rahab in Jericho, bevor sie nach drei Tagen gerettet werden, 1500 vor Christus. Esther fastet und betet und wird am dritten Tage schließlich vom König Ahasveros erhört, um ihr Volk zu retten, 450 vor Christus. Immer wieder rettet Gott am dritten Tag. Der Prophet Hosea, der im 7. Jahrhundert vor Christus lebte, schrieb im Kapitel 6, Vers 2, er machte uns lebendig nach zwei Tagen und er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Das kann eine alttestamentliche Prophezeiung für Jesu Auferstehung gelten. Jesus selber schreibt in Matthäus 12, Vers 40, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus selber kündigt seinen Jüngern an, dass er sterben muss und auferweckt werden wird am dritten Tag. Paulus bezeugt uns, neben vielen anderen, es ist wirklich passiert. Dein Glauben hat eine Grundlage. Jesus war am Kreuz, wurde ins Grab gelegt und ist am dritten Tag auferstanden. Es ist historisch. Mein zweiter Punkt ist, die gute Nachricht ist wirksam. Sie kommt nicht leer zurück, sie wirkt. Wir lesen weiter im 1. Korinther Kapitel 15 und schauen, wie die gute Nachricht Paulus verändert hat. ab Vers 8. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Paulus schreibt hier von einer unzeitigen Geburt. In Griechisch heißt das Ektroma, wörtlich übersetzt Abtreibung oder Fehlgeburt. Warum schreibt er das? Vielleicht hat es mit seinem Äußeren zu tun? Vielleicht ist es ein Schimpfwort, was seine Feinde für ihn benutzt haben? Keine Ahnung. Paulus benutzt das Wort aber auch, um Gott für seine Gnade zu loben. Er sagt, eine Fehlgeburt wie mich, für die es keine Hoffnung gab, ein unscheinbarer Schuldiger, wie ich der schlimmste Dinge getan hat, Jesus starb für meine Schuld. Dass ich trotzdem Apostel geworden bin, verdanke ich nur der Gnade Gottes. Durch das Evangelium hat Paulus seine Gnade erfahren, eine Gnade erfahren, die an ihm wirksam ist. Es hat ihn verändert. Es hat einen demütigen, freien, mutigen und dankbaren Jünger aus ihm gemacht. Er war als junger Mann Pharisäer erfolgreich, hat die Gemeinde verfolgt, hat zugeschaut, wie Stephanus gesteinigt wurde. Nun sieht er sich als unzeitige Geburt. Statt in seiner Scham über seine Taten sich zurückzuziehen, zu verstecken, ist er mutig, frei durch die Lande gezogen, hat 3 Missionsreisen gemacht um das halbe Mittelmeer und zahlreiche Ortsgemeinden gegründet und hat sie nachher durch Briefe ermutigt. Statt sich auf seine Talente zu verlassen, die er ohne Zweifel hatte, er muss ein brillanter, belesener Redner gewesen sein, hat er Gott gelobt für alles Gute, was passiert ist. Die gute Nachricht hat seinen Charakter verändert, und zwar dauerhaft. Wie Paulus haben wir alle, wenn wir Christen sind, positiv auf die Gnade Gottes reagiert, in unterschiedlicher Art und Weise und Geschwindigkeit. Das Evangelium ist an uns wirksam. Amen. Wie wirkt sich das Evangelium aus auf uns? Also wie passiert das? Das ist eine andere Predigt. Das ist kompliziert. Müsste ich es in einem Satz sagen, würde ich sagen, es ist das wundersame Zusammenspiel von persönlichem Sündenbekenntnis, Umkehr, Gebet, Glaube. Zusammenspiel mit liebevoller Zurechtweisung, Ermutigung von Geschwistern und natürlich Zusammenspiel vom Heiligen Geist, der in uns wohnt, seitdem wir getauft sind. Und alle diese Dinge beruhen auf der guten Nachricht. Zur Wahrheit gehört auch, wir sind immer noch, wer wir sind. Mit unserer Vergangenheit, mit unserer Prägung. Je nach Charakter sind wir immer noch versucht, unsere Hoffnung auf Vergängliches zu setzen. Ich habe auch Träume, Wünsche, Hoffnung und muss mich daran immer wieder erinnern. Ich hoffe nicht auf einen Sportwagen, aber ein Traum ist zum Beispiel ein Wohnmobil. Ich kann mir vorstellen, eine Rente mit einem Wohnmobil, um das Mittelmeer zu oder durch ganz Europa zu umkreisen. Was hast du für Hoffnungen? Setz deine Hoffnung nicht darauf. Es landet im Müll. Ein Haus. Wir haben ein tolles Haus, ein kleines, schönes Haus. Aber ich denke manchmal, Mensch, ein nachhaltiges Haus. Ich interessiere mich für Holzbearbeitung und ein Bohlenhaus in Kanada, nachhaltig ohne Chemie, das wär's. Setz deine Hoffnung nicht darauf. Es landet im Müll. Auch ich habe den Traum, gesund zu altern. Ich lese im Moment ein Buch über traditionelle chinesische Medizin, hat mir meine Mutter empfohlen. Sehr spannend. Es ist gut, gesund zu leben. Aber setz deine Hoffnung nicht drauf. Es landet im Müll am Ende. Geld. Ich bin Anhänger vom Sparen. Es ist gut, was auf der Seite zu haben in schwierigen Zeiten. Aber setz deine Hoffnung nicht drauf. Es landet im Müll. Ich bin aus dem Alter raus, wo man Abschlüsse, Prüfungen und so weiter macht. Es ist gut. Ich bin ein Anhänger von Ausbildung, Abschlüsse, Prüfungen. Meine Kinder wissen das. Hier. Aber ich habe mein neuester Abschluss ist hier. Ich habe schon seit langer Zeit einen LKW-Führerschein, der abgelaufen ist. Und jetzt habe ich ihn verlängern lassen. Das ist mein neuestes Zeugnis, mein LKW-Führerschein. Es ist gut, breit ausgebildet zu sein. Aber am Ende landet es im Mülleimer und hilft dir nicht. Bringt keine nachhaltige, tiefe Hoffnung. Es landet im Müll. Die letzte Stelle für heute, Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Ich und einige von uns hier brauchen diese Zurechtweisung, jetzt besonders in dieser materiell geprägten Weihnachtszeit. Finde deine Hoffnung nicht in materiellen oder irgendwelchen dieser Dinge. Finde deine Hoffnung in Gott, in der guten Nachricht. Du kannst für das leben, das hier im Mülleimer liegt, oder für Gott. Du kannst für das leben, was zeitlich ist, oder du kannst für das leben, was ewig ist. Du kannst für das leben, was spätestens bei deinem Tod weg ist, oder du kannst Jesus folgen und Gottes Gnade und Schuldvergebung erfahren. Du kannst eine Hoffnung erfahren, die darin begründet ist, dass du ein Leben in Ewigkeit mit Gott verbringen wirst. Wir kommen zum Ende. Wir sind Menschen und Menschen hoffen. Gott hat es in uns angelegt. Worauf gründest du deine Hoffnung? Auf Vergängliches oder auf Ewiges? Wenn du willst, kannst du für deinen Besitz, Beruf, Familie, Hobby, Wohlstand, Gesundheit, Leben. Enttäuschung sind dann sicher. Paulus ruft seine Jünger im Vers 1 dazu auf, festzustehen auf diese Entscheidung, die sie getroffen haben. Das Evangelium ist Grundlage für alles weitere im Leben und ein fester Untergrund. Jesus starb, aber er wurde auferweckt am dritten Tage und ist unser Retter. Das ist die gute Nachricht. Mit ihr schenkt Gott dir das Geschenk der Gnade, der Rettung und des ewigen Lebens. Sie ist historisch und sie wirkt auf dich. Du kannst deine Hoffnung darauf bauen, du musst deine Hoffnung darauf bauen. Wenn wir das tun, werden wir nicht enttäuscht. Du bist dir unsicher, ob du genau verstanden hast, was die gute Nachricht beinhaltet? Schnapp dir jemanden hier und studier die Bibel. Egal, was du in deinem Leben getan hast, welche Schuld du auf dich geladen hast oder ob du dich total unbedeutend fühlst, lege deine Hoffnung in Jesus und er wird dir Gnade schenken und dich so annehmen, wie du bist. Amen.